Willkommen bei Verhandlungssache, dem Podcast, der Ihr Verhandlungsgeschick auf die nächste Stufe bringt. Hier bei uns geht es nicht nur um Theorie, sondern um echte Verhandlungsstrategien von dem Verhandlungstrainer Daniel Kagel. Seien Sie gespannt, lernen Sie Neues und gewinnen Sie jede Verhandlung. Das ist keine Option, das ist Verhandlungssache. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Verhandlungssache und wir haben heute ein Thema für euch mitgebracht, was ja so gar nicht zum lieben Daniel passt. Es geht um Sprüche. Daniel, es hat dir noch keiner gesagt, ne, dass du irgendwie so einen Köcher voller Sprüche hast.
Ich bevorzuge den Begriff Leitsätze.
Leitsätze, okay. Ja. Du hast mir gesagt, wir machen heute einen Podcast über Sprüche. Jetzt
eröffne ich das. Meint habe ich Leitsätze.
So, komm, hau mal den ersten raus.
Ja, soll ich gleich mit meinem absoluten Lieblingsspruch rauskommen? Das ist natürlich gleich jetzt, da haue ich gleich den Besten zuerst raus. Und ich werde irgendwann mal ein Buch schreiben und das wird genau so heißen wie dieser Spruch. Der ist leider nichts für Einkäufer, sondern nur für Verkäufer. Und der Spruch lautet, heute ist kein guter Tag für Rabatt. Ja, ich muss sagen, das ist für mich mein absoluter Leitspruch, den jedes Mal, wenn ich in die Verhandlung fahre, ist das etwas, das sage ich auch meinen Teilnehmenden immer, das ist was, was es sich echt lohnt zu merken. Heute ist kein guter Tag für Rabatt. Finde ich sehr gut, finde ich einprägsam, finde ich griffig und er drückt genau das aus, was meine Verhandlungsphilosophie ist, zumindest im Verkauf. Im Einkauf ist das natürlich etwas anders. Aber ich glaube, wenn du dir das nochmal vor Augen führst, nur diesen trivialen Spruch, heute ist kein guter Tag für Rabatt, dann kann ich mir vorstellen, ist das schon eine Art Priming-Effekt, den du in deiner Verhandlung hast.
Wo hast du den abgeleitet? Hast du den erfunden selber oder hast du den mal irgendwo gehört?
Nein, es gab irgendwo mal einen Film, wo es hieß, heute ist kein guter Tag zum Sterben. Mhm. Ich kann dir aber nicht sagen, welcher Film das war, aber ich fand den Spruch so gut, dass ich gedacht habe, ja, ist heute eigentlich ein guter Tag für Rabatt? Nee, heute ist kein guter Tag für Rabatt. Ja, und das habe ich daraus adaptiert und ich finde den Spruch so gut, dass ich mir fest vorgenommen habe, dass das Buch, was ich schreiben werde, irgendwann, kommt Zeit, kommt Rat, wo wir bei Sprüche sind, dass ich das so nennen will.
Kennst du den Film Airplane? Also eine total verrückte Reise in einem unglaublichen Flugzeug heißt, glaube ich, auf Deutsch, also sehr schlecht übersetzt, aber Airplane heißt der Film. Nee. Geht um so ein Flugzeugunglück sozusagen, also ein Comedy-Film, ne? Und da gibt es einen am Boden, der das koordinieren muss, quasi das Flugzeug runterzubringen, aber es ist halt so ein Comedy-Film, ne? Und da passieren halt 1000 Unglücke. Und so ein Running Gag in diesem Film ist, dass dieser Typ, der das von unten koordiniert, immer sagt, heute ist ein schlechter Tag, um mit dem Trinken aufzuhören. Und dann trinkt er halt. Ne? Und 10 Minuten später kommt er wieder, heute ist ein ganz schlechter Tag, um mit dem Kleberschnüffeln aufzuhören. Und heute ist ein schlechter Tag und dann halt so alle Süchte, die es gibt. Ne?
Ja, so. Genau. Genau, ja, kennt man aus dem Fernsehen den Spruch, ne? Genau. Glaube ich schon.
Schön, finde ich einen guten Spruch.
Ja, ist ein schöner Spruch und gefällt mir auch gut und nutze ich auch gerne, wird auch gerne angenommen von den Teilnehmenden. Ich glaube, er ist sehr griffig und er hat halt einen schönen Priming-Effekt.
Um vielleicht nochmal aus der Vogelperspektive an das Thema ranzugehen. Ne? Sprüche. Ich will dir mal meine persönliche Meinung zu Sprüchen sagen. Ich finde, es gibt so zwei Arten von Sprüche bei mir nur. Es gibt keinen Mittelweg. Es gibt entweder jemanden, der einen Spruch bringt und ich sage, krass, guter Spruch, finde ich passend, cool, holt mich ab, cleverer Typ, clevere Frau, finde ich gut. Oder, oh, wie kann man denn den Spruch bringen? Den habe ich schon 25.000 Mal gehört, ist so abgegriffen, überleg dir doch was Besseres. Es gibt kein Grau, es gibt nur Schwarz oder Weiß in der Sprüchewelt bei mir.
Das ist spannend, ja, das ist spannend, dass du das sagst. Das geht mir ganz genauso. Ich habe viele Sprüche, wo ich sage, oh, nicht den bitte. Also es gibt zwei so ganz, ganz schlimme Sprüche, gerade für Verkäufer. Alle, die bei mir im Training sind, die kennen das. Ich raste echt im Training aus. Der erste Spruch ist, ja, lieber Einkäufer, Sie vergleichen ja auch Äpfel mit Birnen. Den Spruch habe ich 1997 schon in der Bank gebracht, als ich angefangen habe. Und da war der schon alt. Und der zweite Spruch, genauso schlecht von Verkäufern, ist, ja, hier haben wir auch mit dem spitzen Bleistift gerechnet. Und da muss ich auch sagen, Leute, da müsst ihr euch was anderes überlegen. Also das ist wirklich uralt. Die Dinger haben einen Bart. Und da lacht sich jedes kleine Einkäuferle schlapp, wenn du solche Sprüche bringst. Und da geht's mir wie dir. Ich mag solche Sprüche nicht und deswegen bin ich auch immer entweder nur geflasht oder ich muss lachen bei einem Spruch oder ich kann halt sagen, nee, sorry, der ist echt ausgelutscht.
Ja, das Schöne ist, ich finde, manche Menschen kriegen es hin, dass der Spruch halt nicht, also der ist so unique, dass er halt gar nicht nach einem Spruch wirkt, sondern dass man das Gefühl hat, der ist halt ein Unikat sozusagen, das ist kein auswendig gelernter Spruch oder den hat er aus einem Film oder ähnliches, sondern das ist halt ja, kommt aus einer natürlichen Sprache irgendwie heraus. Das finde ich immer besonders schön.
Ja, also das mag ich so auch an Sprüchen. Und man kann ja darüber denken, wie man will. Es gibt ja viele, die sagen, boah, so Sprüche, ey, hör mir auf, das hat so was von Chaka, du schaffst das. Das finde ich nicht ganz. Es gibt manche Sprüche, die bringen mich wirklich zum Nachdenken oder, wie ich sage, Leitsätze. Und manche bringen mich auch nur zum Lachen. Aber es sind oft eben so kleine Impulse, weil ich eben nicht immer die Zeit habe, ein Buch zu lesen oder einen Podcast zu hören, einen Blogartikel zu lesen. Und da ist manchmal ein Spruch einfach nochmal so, ja, die treuen Hörer kennen das, das ist einfach nochmal so Seitenbacher. Ja, das ist einfach nochmal kurz ins Hirn gehämmert. Ach ja, stimmt, genau, da war was. Mhm. Ne? Und das mag ich an Sprüchen. Und davon gibt es ganz, ganz viele. Und ein Spruch, den ich zum Beispiel auch immer gut finde, der mich immer prägt, auch in schwierigen Situationen, ist der Spruch von Jens Korsen, den ich sehr verehre, ein Psychologe, der mir mal gesagt hat: Willst du Recht haben oder willst du den Deal gewinnen? Und wenn die meisten Menschen ehrlich wären oder sind, dann müssten die meisten Menschen ja zugeben, in gewissen Situationen, ich will Recht haben. Der Deal ist mir eigentlich egal. Ich will jetzt mit dem Kopf durch die Wand. Und das ist nicht von Vorteil. Ich erkenne das immer, wenn ich meine Teilnehmenden mal ärgere und die mal in einer Verhandlungssituation mit falschem Namen anspreche. Die meisten korrigieren mich immer und ich sage, ich heiße Baumann, nicht Bergmann. Und da sage ich immer, ja, willst du jetzt Recht haben oder willst du den Deal gewinnen? Ne? Weil dieses Namen korrigieren hat ja auch immer was Belehrendes und damit ist es ein kleiner Angriff auf die Beziehungsebene. Und das will ich vermeiden in der Verhandlung, sodass ich eben hingehe und mich immer frage, will ich jetzt Recht haben oder will ich den Deal gewinnen? Und die Antwort muss ja lauten, ich will den Deal gewinnen. Aber die meisten sagen eben, nee, mein Ego geht mir eben auch vor oder sagen es auch unbewusst. Und das ist schade.
Ich sag dir jetzt mal den Spruch, den ich am häufigsten bringe. Und es ist eine Begrüßung. Und zwar habe ich festgestellt, selber im Business, ne, dass die Begrüßung bei mir oft eine Schwierigkeit ist. Also zum Beispiel alle Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer werden feststellen, dass die ersten 90 Sekunden unseres Podcasts, glaube ich, die schlechtesten sind. Das ist nämlich dann immer, wenn ich die Eröffnung mache. Weil ich in der Eröffnung irgendwie, ich komme gar nicht rein. Ich habe da immer Schwierigkeiten, ne? Und dann habe ich mir überlegt, was so zu mir und meinem Charakter so ein bisschen passt, ne? Und habe eine Begrüßung gewählt, mit der ich, glaube ich, ganz gut fahre.
Hallöchen, Popöchen.
Ja, das ist genau. Ganz spannend. Ja. Und zwar sage ich, und ich meine, das wirkt vielleicht ein bisschen ulkig und ist jetzt komisch, das einfach so aus der Lameng zu schießen, ne? Aber ich sage immer, hallo Herr Kagel oder hallo Daniel, wie stehen die Aktien?
So. Gott, ist der schlecht.
Ich weiß, dass du das jetzt sagst. Ist mir bewusst.
Ey, wegen so einem Spruch, da hätten sie mich rausgeschmissen aus dem Kindergarten schon. Ja,
ja, aber
das ist nur ein Spruch, der steht über meiner Klotür. Ja,
ja, aber für mich funktioniert der. Der funktioniert.
Wie stehen die Aktien?
Ja. Das sage ich zu jedem.
Das ist eine Beleidigung an unsere Hörer jetzt gerade.
Nein, das ist eine Weltklasse-Eröffnung. Weil es bei dem anderen, es ist ja die gleiche Frage, wie geht's? Es hat aber einen ganz leichten Business-Einschlag.
So ein Mensch, von dem ich so eine hohe Meinung habe wie du, mit so einem blöden Spruch.
Wie eröffnest du denn? Dann wie machst du denn die Eröffnung?
Ja, bestimmt nicht, wie geht's, wie steht's.
Ja, dann gewinn nicht Zeit, indem du es nochmal was anderes sagst. Wie eröffnest du? Nicht Zeit, wie
antworten. Was redest du denn von einer Verhandlung oder was? Oder von einem Podcast? Ich bin kein Moderator.
Du rufst mich an und sagst dann was. Was sagst du dann?
Dann sage ich, hallo Nils, hier ist Daniel, ich grüße dich. So, jetzt zwinge ich dich erstmal direkt zu antworten, indem du auch sagst, ich grüße dich auch. Und dann kommt mein Standardeinstieg, indem ich sage, Nils, darf ich gleich zum Punkt kommen? Das mag zwar ausgelutscht sein, das kennen wir alle von Tim Taxis, für mich funktioniert das aber erstens, weil es direkt zum Punkt geht, zur Sache geht und zweitens, weil ich nicht groß rumlabere und kommt kein blöder Spruch.
Ja, aber jetzt werden alle zuhören und werden sagen, Gott, wie unsympathisch, in meinem Lapan habe ich aber ein Lächeln auf den Lippen.
Oh, jetzt kennen die Hörerinnen deinen Nachnamen.
Sebastian Schneiden. Ah nee, wer schneidet den? bei mir haben die Leute direkt ein Lachen auf den Lippen.
Ja, ich weiß nicht, also das, gut. Gut, ich weiß es nicht. Also ich habe keinen besseren Einstieg, aber wie stehen die Aktien, würde ich jetzt, das ist für mich, ja. Also in der Verhandlung sage ich ganz oft, hatten Sie schon Gelegenheit, über das Angebot zu schauen oder ich freue mich, dass wir uns heute hier treffen und ich bin mir sicher, dass wir uns heute einigen werden und freue mich auf den Termin.
Ja, aber
ja. Übrigens, wichtig, Nils, da möchte ich unseren Hörerinnen und Hörern nochmal ganz, ganz wichtig ins Gewissen reden. Bitte bei einer Verhandlung, bitte nicht den Spruch, danke für die Einladung, danke, dass ich hier sein darf. Ja, das hat für mich auch immer wieder was mit Augenhöhe zu tun. Und ich finde es immer schade, dass der Verkäufer hingeht und sagt, Mensch, danke, dass ich hier sein darf. Danke für den Termin. Nein, du kannst auch sagen, ich freue mich auf den Termin. Schön, dass das geklappt hat. Das ist auch Augenhöhe, ist auch sympathisch. Und ich finde es eben sympathischer und besser als danke für den Termin.
Sagst du manchmal Sprüche, von denen du weißt, es kommt eine Reaktion A, B, C, D oder E und du hast darauf schon eine Antwort, was dann eine gewisse Schlagfertigkeit simuliert?
Also ja, habe ich. Ich habe aber oft habe ich die Situation, dass ich auch Sprüche bringe, wo der Gegenüber oder das Gegenüber dann auch oft sprachlos ist. Ja, also ich sage zum Beispiel ganz oft, wenn eine überzogene Forderung kommt, sage ich halt ganz oft, also dann lache ich ein bisschen und sage, ja, ich mag die Art, wie sie denken. Ja, versuchen kann man es ja mal. Ne? Also das ist was, wo ich sage, das habe ich oft. Was ich auch oft habe, ist in Trainings eine Situation, wo ich einen Spruch bringe, wo ich weiß, was kommt. Ich überlege jetzt gerade, wo genau, aber ich weiß, dass ich das ganz oft habe, wenn ich einen Spruch bringe, wo ich genau weiß, das ist doch die Kunst, auch in der Verhandlung einen Spruch oder einen Satz zu bringen, von dem ich weiß, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, was mein Gegenüber sagt. Mhm. Ja, also das ist ja das, was ich immer wieder predige. Das sind aber jetzt keine Sprüche, sondern das sind taktische oder strategische Aussagen, die ich treffe in der Verhandlung. Ja, ich gebe dir ein Beispiel. Ich sag dir mal, worauf ich hinaus will. Wenn ich in der Verhandlung hingehe und sage zum Einkäufer, ja, wo muss ich denn hin? Dann mache ich einen Schachzug. Ich mache einen Schachzug, wo muss ich hin? Und jetzt ist die Frage, ja, was kann der Einkäufer darauf nur antworten? Meine Lieblingsantwort wäre, dass der Einkäufer eine Antwort bringt, mit der ich top zufrieden bin, nämlich ein ehrliches, naja, 2% würden mir reichen. Das wird er aber nie machen. Der Einkäufer nutzt diesen roten Teppich, um dir jetzt einen gepfefferten Anker von Latz zu knallen. Der wird jetzt nicht sagen, ja, 2% reichen, der sagt, 12% müssen es schon sein. Ja. Und da bin ich eben der Meinung, dass du da wie ein Schachspieler genau hingucken darfst und dir anschauen darfst, wenn ich diesen Spruch bringe, diese Frage, welche Antwortmöglichkeiten hat dann mein Gegenüber und mit welchen bin ich da überhaupt zufrieden? Und wenn ich mit denen zufrieden bin, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er die Antwort bringt? Und wenn die gering ist, dann lass es bleiben, stell diese Frage nicht.
Mhm. Ja, bei mir ist das ähnlich. Also bei mir ist das auch so, dass ich Sprüche verwende, von denen ich weiß, also höchstwahrscheinlich kommt die und die Antwort und ich kann darauf halt wunderbar reagieren. Ne? Also das ist quasi, also wie ein neuer Weg, den ich auch mache und ich weiß genau, was auf diesem Weg kommt und dafür nutze ich Sprüche gerne. Ich habe so ein bisschen das Problem jetzt, dass das, was ich in meinem Kopf habe an Sprüchen, ich meine, du weißt ja von mir, dass ich keine deutschen Sachen lese. Das hört sich jetzt so super elitär und snobistisch an, aber ich habe, meine sind immer auf Englisch, weil ich aus irgendeinem, keine Ahnung, Trauma heraus keine deutschen
Also komm jetzt, für unsere Hörerinnen und Hörer, pass auf, du machst einen Englischen und ich mache einen Französischen, damit ich auch ein bisschen angeben darf.
Okay, gib mir gut.
Aber es muss zur Verhandlung passen.
Es muss zur Verhandlung, okay, pick your fights.
Pick your fights?
Genau, also such dir deine Kämpfe aus. Also beispielsweise der Hausmeister hat vergessen, in der Mietwohnung die braune Tonne rauszustellen. So, jetzt kann ich natürlich überlegen, ob ich da jetzt in den Krieg ziehe und sage, da fahre ich jetzt aber persönlich hin und führe mit dem jetzt aber eine gepfefferte Verhandlung. Oder ich sage, mein Gott, bring ich sie halt nach vorne. Ne?
Ja, ja.
So, das wäre so ein cool Fall, wo man sagt, sollte man diesen Krieg hier führen? Sehr martialisches Wort jetzt alles.
Ja, ne? Ja, finde ich gut. Ja, aber
ein schlechtes Beispiel. Ne? Aber such dir aus, ist das ein Kampf, den du jetzt führen musst? Oder sagt man einfach, komm, völlig egal.
Also so viel intellektuellen Tiefgang hätte ich dir gar nicht zugetraut.
Die wenigsten, ja.
Ja, ja, ist so. Aber pass auf, jetzt komme ich. Ne? Und jetzt mache ich dich sprachlos. Pass mal auf, jetzt hier ein Bonbon. Ja. Le prix s'oublier, la qualité reste.
Das ist wie Leroy.
Ja, vergiss es.
Was heißt das?
Das ist von Michel Audiard, ein Filmproduzent. Le prix s'oublier, la qualité reste. Der Preis, den vergisst du, die Qualität bleibt. Schön. Das ist für mich ein unfassbar starker Spruch in der Verhandlung oder sag ich mal, fürs Mindset, für die Verkäufer. Der Preis gerät in Vergessenheit. In 2 Wochen interessiert sich kein Mensch mehr für deinen Preis. Aber deine Qualität, die bleibt. Und wenn du miese Qualität ablieferst, dann hast du noch ein Jahr später ernsthafte Probleme. Wenn du aber einen hohen Preis durchsetzt, wird das aus meiner Erfahrung ganz schnell vergessen. Und das genau sagt dieser Spruch aus. Le prix s'oublie, la qualité reste. Ich finde ihn gut.
Ja, ist schön. Ja, chapeau. Sollen wir können ja so einen Spruch des Tages küren am Ende, weißt du?
Das machen wir. Finde ich gut. Aber Pick Up Your Fights muss ich auch sagen, Top 10, sehr schön. Sehr, sehr schön.
Ja. Nee, ja? Pick Your Fights, nicht Pick Up. Also man sollte nicht aufheben oder aussuchen. Ja. Ich habe noch einen, schönen.
Ja.
Bestehend aus 2 Wörtern und ist, ich würde fast sagen, eine Art Lebensmotto von mir geworden. Und der heißt Earn It.
Verdienst dir.
So, weißt du, also gerade in der heutigen Zeit, dünn drüber, weißt du,
das ist ja schon fast ein Baulig-Spruch, sag mal. Ist,
ja, weiß nicht, ob das nicht eher genau in die andere Richtung geht. Ne? Du kriegst, wie viele Nachrichten kriegst du am Tag auf LinkedIn? Hallo, Herr Kagel, können Sie noch neue Leads gebrauchen? So, ihr habt es nicht verdient. Gebt euch ein bisschen Mühe. Hallo, Herr Kagel, ich sehe, auch Sie sind als Vertriebler tätig. Da fällt mir Folgendes ein, so eine standardgenerische Scheiße. Ne? Und verdien es dir doch. So, wenn der bei dir zu Hause klingelt und sagst, ich habe recherchiert, wo sie wohnen, ich kenne ihre Zielgruppe, ich kenne ihre Probleme und ich habe hier ein Angebot, dann sage ich da genau, um deinen Spruch von vorher zu nehmen, da kann auf dem Preisschild stehen, was will, der hat es schon verdient, dass du ihn reinbittest auf einen Kaffee
und sagst, was
versprechen. Ja. Also verdien es dir. Du musst es dir. Ja. Und ich glaube, viele Leute tendieren dazu, so Abkürzungen zu nehmen, so Get-Rich-Fast-Schemes irgendwie einzugehen, weißt du, anstatt zu sagen, verdien dir den Auftrag, verdien dir den Kunden, verdien dir das Geld und nicht irgendwie über eine Abkürzung, über einen Scam oder was auch immer das reinzuholen.
Genau so ist. Das bringt mich zum nächsten Spruch und wir werden gleich darüber diskutieren, von wem dieser Spruch ist. Denn Bienen werden ja auch nach Honig bezahlt und nicht nach Flugstunden.
Willst du die Geschichte dahinter erzählen oder soll ich
sie
erzählen?
Nein, erzähl du sie. Für mich einer meiner schönsten Sprüche.
Ja, also ich habe den Spruch auch von Daniel gehört und ich trage ihn seit 1934 in die Welt hinaus, seit Daniel und ich als Trümmerfrauen Berlin neu aufgebaut haben, hat er mir den Spruch erzählt. Und habe immer gesagt, weil Daniel mir sagte, der ist von Bernd Stromberg. Und ich dachte eigentlich, ich kenne alle Stromberg-Zitate von A bis Z. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Habe ich nie gehört. Wieso ist er mir nicht aufgefallen? Daniel hat aber geschworen auf alles, dass der Spruch von Stromberg ist. Und jetzt sind wir letztens tatsächlich in Recherche gegangen und es ist
mit KI, Stromberg.
Mit KI. Ja, du hast gesagt, Folge 3, Staffel 3, Folge 10. Ich habe mir die ganze Folge angehört und habe gesagt, Quatsch, da kommt es nicht vor. So, und wer musste den Gang nach Canossa antreten?
Ich. Und dann haben wir beide was entschlossen, was mir sehr gut gefällt.
Dass wir sagen, es ist dein Spruch.
Oder genau, wir sagen, es ist mein Spruch.
Nee, haben wir nicht gesagt, unser Spruch?
Ist unser Spruch. Genau so ist es. Die Hörerinnen und Hörer dürfen ja uns gerne mal schreiben, wenn sie wissen, von wem dieser Spruch ursprünglich ist. Wenn wir nichts hören, dann bleiben wir dabei, dass es unser Spruch ist.
Okay, finde ich gut. Das ist übrigens ein Phänomen, was man mir ans Revers heftet, dass ich Sprüche erfinde, die es gar nicht gibt. Also beispielsweise, wenn es, also ist jetzt kein Vertriebsspruch, ne, aber einfach nochmal als wenn es irgendwie kalt ist, habe ich irgendwo mal aufgeschnappt, die kalte Hand an der Friedhofsmauer, diesen Spruch, ich weiß nicht, wo der kommt. Also ich sag den und ich habe immer so getan, als wäre so ein ganz gängiges Zitat und Google-Treffer null. Also der ist mir irgendwie ex nihilo mal erschienen. Gut. So
ist du das. Du hast
noch einen Spruch, bitte.
Ja, also ein Spruch von Dieter Lange, der mir sehr gut gefällt zum Thema Verkauf. Ich bin großer Fan von Dieter Lange, ist folgender Spruch. Und zwar, Gewinner erkennst du am Start und Verlierer auch.
Am Start oder am Start?
Am Start. Was hast du verstanden?
Am Start, also in welchem Start sie sozusagen aufgewachsen sind.
Ach so, am Start. Nee, am Start. Hier im Rheinland würde man sagen, Gewinner erkennst du am Start.
Okay, ne? Wie ist deine Interpretation davon?
Ja, meine Interpretation, ich setze das deswegen bei mir im Training ein, weil ich auf eine Sache, und das wissen unsere treuen Hörerinnen und Hörer, ich setze eine Sache ein, die mir sehr wichtig ist, das ist das Thema Vorbereitung. Und ich erkenne jemanden, der gut vorbereitet ist. Das erkenne ich am Start. Und am Start erkenne ich, ob jemand gut oder schlecht vorbereitet ist. Und dann weiß ich auch, wie der weitere Fortgang ist. Ich kann dir also nach 10 Minuten schon jemand sagen, dass sich jemand Mühe gegeben hat, ne, so wie ich. Ich habe mir hier die Sprüche aufgeschrieben, die kommen, die wirken vielleicht spontan, aber ich bin vorbereitet heute hier auf diesen Podcast. Und das mache ich, möchte ich auch im Verkauf. Wenn mir jemand was verkauft, dann möchte ich, dass jemand sich Mühe gegeben hat und vorbereitet es mit mir. Vielleicht einen kleinen Bogen schon ausgefüllt hat, da oben steht dann Daniel Kagel drauf und dann stehen da die Fakten drauf und das gefällt mir. Und ich glaube, dass du das sehr häufig am Start erkennst und die Verlierer eben auch. Weil Verlierer gehen eben unvorbereitet an so eine Sache ran und sagen, getreu dem kölschen Motto, es hätte noch immer Jote Young. Und das ist meiner Meinung nach, das sage ich immer wieder, eine Loser-Strategie im Verkauf.
Ich bringe jetzt ein, ich versuche den mal simultan zu übersetzen. Und zwar, jeder, der langsamer fährt als du, ist ein Idiot und jeder, der schneller als du fährt, ist verrückt. Von George Carlin.
Ne? Also George Carlin, ah, kennt natürlich jeder. Wer ist das? Ist da keine Ahnung, ist das dein Nachbar?
Das ist mir zu primitiv, das sage ich jetzt nicht. Also wenn du das nicht weißt, da kann ich, da werde ich jetzt auch nicht helfen. So, auf jeden Fall ist das ein schöner Spruch, Punkt basta, weil man quasi sein eigenes Verhalten und sein eigenes Denken als einen absoluten Maßstab sieht, ne? Und halt sagt, wenn jemand in diesem Autobeispiel halt langsamer fährt, was ist denn das für ein Idiot, wieso fährt er langsamer, weil ich fahre perfekt und jeder, der noch schneller fährt, sagt, der ist ja verrückt. Also wenn ich mit 180 links donner, sage ich jeder, der da mit 130, was ist denn das für ein Idiot? Und wenn dann noch einer hinten die Stube gibt, das ist aber ein Verrückter.
Also ich finde den Spruch sehr gut, vor allem, weil ich ihn inhaltlich absolut teile. Ne? Schopenhauer sagt, bei gleicher Umgebung hat doch jeder seine eigene Realität. Das ist ein ähnlicher Spruch, aber davon abgesehen komme ich jetzt mit Schopenhauer, was ja für mich viel, viel größerer ist als dein David Carnegie. Aber was ich an deinem Spruch nicht mag, Nils, ist, der ist mir nicht griffig genug. Anders als der von Schopenhauer. Mhm. Bei gleicher Umgebung hat jeder seine eigene Realität. Ist nicht ganz dein Spruch. Mhm. Ich finde deinen Spruch gut, weil die Aussagekraft ist unfassbar stark. Und ich mag das, weil genau das trifft es. Er ist mir nur zu lang. Mhm. Er ist mir zu lang, um griffig zu sein, um Menschen im Gedächtnis zu bleiben.
Ja, verstehe.
Verstehst du, was ich meine?
Verstehe ich, ja.
Ja, da ist zum Beispiel, der Einkäufer lügt. Viel griffiger.
Der Einkäufer lügt.
Ja, das ist für mich einer meiner wichtigsten Sprüche in meinem Einkaufstraining. Ja, der Einkäufer lügt. Das kriegen meine Teilnehmenden gesagt. Und das ist jetzt natürlich ein hartes Wort, Lügen. Flunkern klingt etwas schöner, etwas euphemistischer, aber es bringt nicht das auf den Punkt, was ich sagen will. Das heißt also, wenn ich sage, der Einkäufer lügt, was meine ich damit? Wenn der Einkäufer sagt, er braucht 10% Rabatt, dann ist das eine Lüge, denn er braucht nur 3 oder 4. Wenn der Einkäufer sagt, wir haben 3 Angebote, die sind alle günstiger als ihr Angebot, dann lügt er in der Regel. Denn normalerweise wird er gar nicht mit dir sprechen, wenn du der Teuerste bist. Und das sind sich viele nicht so bewusst und glauben dem, was er da sagt. Das ist ja unsere Wahrnehmung. Aber unsere Wahrnehmung kann uns eben sehr häufig täuschen. Und deswegen lege ich immer viel Wert darauf, den Verkäuferinnen und Verkäufern zu sagen, denkt immer dran, der Einkäufer lügt. Er lügt natürlich nicht immer, aber es ist halt griffiger und es ist klarer. Vor allem in der Verhandlung ist es wichtig, sich das auch immer wieder vor Augen zu führen. Übrigens, an der Stelle sei auch gesagt, wenn du in einer Einkaufssituation bist, du lügst auch. Ich lüge auch. Ich kann ja nicht zum Kunden gehen und sagen, entweder sie gehen 10% mit dem Preis runter oder wir kaufen trotzdem. Ja, das kann ich ja nicht machen. Mhm. Von daher ist es eben wichtig, das sich nochmal vor Augen zu führen, damit man genau weiß, okay, das ist ein Spiel und da ist halt auch manchmal Flunkern erlaubt.
Mhm. Mhm. Was...
Ja, jetzt habe ich die sprachlos gemacht mit dem Spruch.
Gell? Ja,
jetzt
habe ich die sprachlos gemacht. Kommt selten vor. Ne? Ich bin am Überlegen, ob ich. Es ist kein Spruch, es ist mehr eine Passage. Ne? Aber
jetzt kommt wieder sowas elend Langes.
Entschuldige, Earn It war ja wohl Weltklasse, 2 Wörter. Man muss auch das ganze Klavier spielen. Das ist nämlich dein Problem. Ja. Du alberst dann nur auf Fis und A-Dur und ich mache hier.
Dann bring mal Honig und nicht nur Flugstunden.
Kennst du die Rede, die ganz bekannte Never Give In-Rede von Winston Churchill?
Nein, aber ich kenne die Rede von Martin Luther King.
Ja, klar. Ja. Also ist eine wirklich, guck dir es mal an, gibt auf YouTube einen Original-Videoclip dazu. Und die ist so Weltklasse, wie er das sagt. Also er spricht da vor Studenten, ne, in 40er Jahren, glaube ich, ist diese Rede. Ich lese dir mal ganz kurz vor. Es ist drei Sätze, ne? Aber es geht okay. Im Grunde darum, niemals aufzugeben. Und es geht so: Never give in, never give in, never, 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 never in nothing. Great or small, large or petty, never give in except of convictions of honor and good sense. Never yield to force, never yield to the apparently overwhelming might of the enemy. Never give in. Also gib niemals auf, niemals aufgeben, niemals aufgeben, egal ob groß oder klein, gib niemals auf. Du hast eine Aufmerksamkeitsspanne von einer Amöbe, ey.
Nils, wir müssen echt nochmal über den Podcast reden. Ehrlich, ich würde gerne mal die Meinung unserer Hörer haben. Ja. Erstens, wer versteht das? Zweitens, was ist die Aussagekraft?
Gib niemals auf oder gib niemals nach. Das ist Weltklasse. Aber
das heißt doch never give up oder habe ich da jetzt was falsch?
Never give in, gib nicht nach, heißt das. Gib niemals nach. Und das ist doch für Verhandler, also Junge, gib niemals nach. Gib niemals nach. Niemals, 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 ob klein oder groß, egal wie groß die Macht ist, egal ob da 10.000 Krieger stehen, du bist alleine, gib niemals nach.
Fair enough. Habe ich verstanden.
Fair enough. Jetzt sind wir bilingual unterwegs. Okay, ja.
Nein, jetzt mal ohne Schmarrn.
Ja.
Warum finde ich den Spruch nicht gut? Also davon abgesehen, dass er mir zu lang ist, aber Winston Churchill ist ja nun mal eine Koryphäe. Aber warum finde ich den Spruch nicht gut? Ganz einfach, weil ich ihn inhaltlich nicht teilen kann. Gib niemals nach. Das bedeutet doch, dass ich meine Meinung, mein Preis, meine Sichtweise, mein Angebot in Stein gemeißelt habe. Und Dinge in Stein meißeln ist doch genau das Gegenteil von dem, was ich in der Verhandlung machen will. Ich will mich bewegen. Ich will Wasser sein. Be the water, my friend. Ja, wie Bruce Lee sagt, damit sind wir beim nächsten englischen Zitat. Be the water, sei geschmeidig. Du hast
einen Akzent gehabt auf einmal.
Was weiß ich denn? Ja, so, darum geht es doch nicht. Es geht doch darum, dass wir geschmeidig bleiben sollen in der Verhandlung. Dass Verhandlung ein Tanz ist und da bedeutet es auch mal Dinge einzustecken, mal Dinge herzugeben und da finde ich es eben genau falsch zu sagen, never give in oder niemals nachgeben. Da weiß ich nicht, mir gefällt er nicht, zumindest nicht jetzt nach dem ersten Impuls.
Ja, ich kann das verstehen. Im Bereich auch Verhandlungen bin ich sogar dabei, dass das da vielleicht nicht ganz so passend ist. Ja, komm, dann bring du noch ein.
Ja, Verhandlung ist ein Spiel, habe ich schon gebracht. Genau, das haben wir gerade eben gesagt. Was ich noch einen wichtigen Spruch finde oder was mir noch klar ist, und ich verbinde das in meinem Trainings immer mit Hannibal Lecter. Die älteren Zuschauer von uns kennen Hannibal Lecter. Und Hannibal Lecter hat eine sehr bekannte Szene, die es schon in die Verhandlungsbücher geschafft hat. Und zwar steht Hannibal Lecter dort vor der Glasgefängnistür, wo Agent Starling ihn befragt wegen eines aktuellen Psychopathen. Und da fallen die historischen Worte von ihm: Quid pro quo. I tell you things, you tell me things. Wo wir gerade beim Englischen sind. Ich erzähle dir was, du erzählst mir was. Und das hat ganz viel mit Verhandlung zu tun. Denn das ist eine Verhandlungssituation, in der sich Agent Starling und Hannibal Lecter befinden. Und das können wir ableiten 1:1 für Verhandlungssituationen, die wir haben. Quid pro quo. Keine Leistung ohne Gegenleistung. Ich gebe dir was, du gibst mir was. Ein Motto, wenn du viele Motti, ich glaube, die Mehrzahl von Motto ist Motti, wenn du viele Motti hast, das ist eines der wichtigsten. Und das gilt es zu verinnerlichen. Quid pro quo. Ich gebe dir was, du gibst mir was. Keine Leistung ohne Gegenleistung. Darum geht es in der Verhandlung. Das gilt es zu verinnerlichen, zu internalisieren, wenn du so willst. Weil wenn du danach lebst und danach handelst, dann bist du eben genau da, wo wir hinwollen. Es ist ein Tanz. Du gibst, du nimmst. Aber es ist nicht so, dass Operation Weihnachtsgans stattfindet. Ne? Du bist hier jemanden voll am Ausnehmen. Und auf beiden Seiten, es gilt auf beiden Seiten. Quid pro quo. Ich gebe dir was, du gibst mir was. So läuft das. Und ich finde, das ist etwas, ich meine, wir reden hier über Reziprozität, Nils. Reziprozität bedeutet das Prinzip der Gegenseitigkeit. In allen Kulturkreisen, so unterschiedlich wie die Menschen sind, aber in allen Kulturkreisen gilt das Prinzip der Reziprozität. Das bedeutet, wenn ich dir etwas schenke, etwas gebe, dann kriege ich auch was von dir. Das ist in ganz vielen, in allen Kulturkreisen so. Wenn ich dich einlade zu einem Bier, dann weiß ich, das nächste Bier zahlst du. Darüber brauchen wir nicht reden. Das ist so. Ich stehe in deiner Schuld. Und das gilt im Kleinen wie im Großen.
Schön, schön gesagt. Finde ich passend, finde ich auch einen schönen Spruch. Quid pro quo. Führt mich zu einer kurzen Frage, mal kurz abweichen von den Sprüchen, ne? Beziehungsweise es geht auch um Sprüche. Es gibt ja häufiger Situationen, wo man darauf hinausläuft, in einer Satzkonstellation, dass man etwas sagt, was man ganz oft hört. Also sowas wie, jetzt haben wir hier aber, wenn wir das so machen, dann haben wir aber ein Problem, dann ist aber und dann Holland in Not. Ist so ein Klassiker, den jeder sagt, ne?
Ja.
Ich versuche mir in so Situationen oder vorher schon anzutrainieren, auch etwas zu sagen, was das Gleiche aussagt, aber wesentlich seltener ist.
Ja.
Kannst du das nachvollziehen?
Genau. So, ja, einfach, natürlich.
Einfach um auch interessant zu sein. Also ich sag zum Beispiel,
natürlich.
In dieser Situation würde ich zum Beispiel sagen, dann ist aber Matteo am letzten. So, viele wissen nicht, was das inhaltlich bedeutet oder kennen den Spruch vielleicht nicht so, aber der muss gar nicht erklärt werden, weil ja vom Satzbau klar ist, es geht um irgendwas Schlechtes.
Ja. Genau. Und das ist, Nils, da sprichst du mir aus der Seele. Da geht's genau darum im Verkauf. Sei angenehm anders als alle anderen. A. Angenehm anders als alle anderen. Und das fängt genau da an. Geh eben nicht hin und sag, da haben sie aber Äpfel mit Birnen verglichen. Ne? Mach das eben nicht das, was alle anderen machen, sondern geh mal hin und überleg dir was Neues. Das kostet zwar Zeit, Energie und Arbeit, aber genau das hebt dich von deinem Wettbewerb eben ab.
Und weißt du, wie ich das mache? So Stand-up-Comedians, ne? Die testen ja ihr neues Programm an so offenen Bühnen. Da gibt es dann so kleine, oder sind 30 Gäste da, ne? So, und dann kommen auf einmal, ist dann ein Super-Comedian, testet da sein neues Programm und testet, wie funktionieren Sprüche. Kommen die an, funktionieren die, müssen die erklärt werden und so weiter, ne, oder Gags. Und so mache ich das auch. Wenn ich merke, so eine Redewendung, die ist so abgegriffen, so abgedroschen, da will ich was anderes sagen, ne, dann teste ich das mal eine Zeit lang und gucke mir das Feedback an, wie das ist und nehme es dann in den aktiven Sprachgebrauch auf.
Genau, so möchte ich das auch. Das ist nichts anderes als ein Comedian, genau, der sagt, der Gag ist gut, den lasse ich drin. Ich habe früher, wenn ich bei meinen Trainings laut brülle, der Einkäufer lügt, Leute, macht euch nichts vor. Das habe ich früher natürlich auch nicht gesagt, habe ich mich gar nicht getraut. Heute mache ich das. Ne? Weil ich auch davon überzeugt bin und weil ich es auch erkläre und es auch gar nicht so böse gemeint ist, wie ich sage.
Und weißt du, was ich auch ab und zu mache? Ab und zu bringe ich absichtlich, muss ich zugeben, absichtlich ein Fremdwort ein, einfach um auch eine gewisse Kompetenz auszustrahlen und erkläre es direkt während des Satzes.
Ja.
Also ich sage,
das
kam mir ex nihilo, aus dem Nichts ist mir das zugeflogen. Also ich sage etwas ex nihilo, lass es aber nicht so stehen, weil ich den anderen nicht grübeln da lassen will, übersetze es direkt und versuche es aber in so einen Flow zu bringen, dass der Gegenüber gar nicht drüber nachdenkt. Aber was hängen bleibt ist, der spricht ja fließend Latein.
Ja, dass vor allen Dingen auch die kognitiv Suboptimierten, also die Dummen, dir folgen können.
Schön, gut gekontert. Okay, komm, hast du noch einen?
Sehr gut. Also, das bringt mich zu dem nächsten Spruch. Ich habe hier noch ein paar Sprüche bei mir draufstehen oder ein paar Leitsätze. Und was ich auch immer schön finde, gerade im Vertrieb und auch in der Verhandlung, ich glaube, Heinz Erhardt wird dieser Spruch zugetragen. Und zwar, glaube nicht alles, was du denkst. Mhm. Ich weiß, Kurt Krömer hat jetzt ein Buch geschrieben, was sich so nennt, aber ich mag den Spruch eben, weil jeder, der Kahnemann gelesen hat, wird diesen Spruch nachvollziehen können, weil unser Denken eben unglaublich anfällig ist für Fehler, für Heuristika, die so nicht stimmen. Mhm. Und also Faustformeln, die so nicht stimmen. Und wir sind eben nun mal faul im Denken. Ich verallgemeiner jetzt, ganz oft sind wir faul im Denken, nicht immer natürlich, aber unser Geist ist oft träge und wir glauben eben oft, was wir denken. Und ich warne meine Teilnehmenden und ich warne auch mich im Übrigen immer davor zu sagen, Junge, das, was du sagst, ist hier nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss. Ne? Glaube nicht immer, was du denkst. Ich habe nämlich ganz natürlich, glaube ich, wenn ich die Politiker sehe, wenn ich die Weltwirtschaft sehe, wenn ich den Trump sehe, habe ich natürlich auch so meine Glaubenssätze, die ich im Kopf habe. Aber die Frage ist, ist das immer so richtig, was ich da glaube? Und deswegen prägt mich der Spruch schon seit jeher. Und ich mag diesen Spruch, ist einer meiner Top 5 Lieblingssprüche. Glaube nicht alles, was du denkst. Mhm.
Ja, ich merke, dass ich mehr so Sprüche habe, die ein bisschen mehr so in den...
Jetzt sag nicht Tiefgang, Schmunzeln. Dann kriegen wir Ärger.
Nein, bleiben Sie ruhig.
Du wolltest gerade Tiefgang sagen, ich weiß es nicht, genau.
Die so ein bisschen Schmunzeln erzeugen sollen, habe ich eher so, also merke ich. Also zum Beispiel, oder was heißt Schmunzeln? Ja, ich finde zum Beispiel einen interessanten Spruch, Auch eine kaputte Uhr geht zweimal am Tag richtig.
Ja, stimmt. Und Nachlass gibt's nur bei der Oma. Der ist gemacht, der war pietätlos, ich entschuldige mich dafür.
Ja, aber ich fand den gut. Ich fand den gut, okay.
Komm. Ja, der ist jedenfalls besser als, was können Sie am Preis noch machen? Ich kann die Nullen ausmalen, ne? Ja, oder Rabatt ist eine Stadt in Marokko. Das sind alles so Sprüche, die haben wir alle schon tausendmal gehört, ne? Aber Nachlass gibt's bei der Oma, finde ich immer ganz lustig. Also für jemanden, der Humor versteht, ist das ganz nett.
Mach weiter. Hast du ja. Einen?
Ja, ich habe noch ein paar, aber die sind eben nicht witzig. Ich bringe jetzt mal einen für, es kann ja sein, dass uns ein paar Einkäufer zuhören, so ein paar Kellerkinder. Ja, ich freue mich immer über Einkäufer und die Einkäufer kriegen ja schon ihr Fett weg in unserem Training oder in unserem Podcast. Aber ich werde jetzt einen Spruch sagen, der wird Verkäufern nicht gefallen. Und den meine ich genau so und den sage ich auch in meinen Verkaufstrainings, nicht nur in den den Einkaufstrainings. Und zwar ist das folgende Spruch: Ich bin felsenfest davon überzeugt, im Einkauf liegt der Gewinn. Nicht im Verkauf, im Einkauf. Der Einkauf hat so viel Macht, ich glaube, dass in ganz vielen Unternehmen der Einkauf stiefmütterlich behandelt wird, dass der Einkauf nicht trainiert wird und dass der Einkauf im Grunde genommen die letzte Abteilung ist, die irgendwas bekommt. Ist ja auch logisch, ja. Einkäufer sind ja auch arme Schweine. Die kriegen ja ständig einen auf den Sack. Ach, hast wieder das billige Klopapier gekauft, hä? Danke, du Idiot. Ach, hast wieder die günstigen Kaffeebohnen gekauft, danke. Ja, die kriegen ja auch permanent ihr Fett weg. Die werden nicht variabel bezahlt, zumindest die meisten nicht. Die kriegen kaum Lob. Die sind arm dran. Und dabei liegt genau dort der Gewinn, weil du kannst nirgends in der Firma so schnell so viel Revenue erzielen wie im Einkauf. Durch eine geile Verhandlung. Dadurch, dass du deinem Verkauf oder deinem Lieferanten eben ein paar Prozente abknöpfst. Also von daher für mich immer ganz, ganz wichtig, im Einkauf liegt der Gewinn.
Du hättest Trainer für Einkäufer werden sollen vielleicht.
Bin ich auch. Ich trainiere ja auch Einkäufer. Und die freuen sich auch immer, wenn sie das hören. Und das meine ich auch so. Ich sage zwar immer, Einkäufer sind Kellerkinder, aber ich sage ja auch, Verkäufer sind naive Trottel.
Vielleicht solltest du aufhören, deine Zielgruppe zu beleidigen. Vielleicht wäre das ein Anfang.
Nein. Verkäufer erzählen einem Verkäufer, aber ich gebe dir ein simples Beispiel. Du bist in der Verhandlung und du erzählst deinem Lieferanten, du bist jetzt Einkäufer und du erzählst deinem Lieferanten, ja, wir haben hier zwei Wettbewerbsangebote, die sind deutlich günstiger als das ihrige. Das hinterfragt irgendwie kaum ein Verkäufer. Kaum ein Verkäufer geht hin und sagt, darf ich es mal sehen? Kann ich sie mir mal zeigen? Können Sie sie mir jetzt mal zeigen, die Angebote? Nein, die meisten glauben den Scheiß. Ja? Und ich plädiere immer dafür, ich stelle das doch mal in Frage, was der Einkäufer da sagt. Das muss ja nicht alles wahr sein. In der Verhandlung ist vieles erlaubt und auch mal flunkern. Das ist doch okay. Aber glaub doch nicht immer jeden Mist, was dir da erzählt wird. Verstehst du? Mhm. Na? Also das ist mir eben auch wichtig. Ne? Das ist halt, geht einher mit, der Einkäufer lügt und die meisten, die Einkäufer können Gott froh sein, dass viele Vertriebler so naiv sind. Und ich bin's ja selber auch. Ich bin ja auch ein beziehungsorientierter Typ und ich will das ja auch glauben, wenn der Einkäufer mir sagt, Herr Kagel, wir würden gerne mit Ihnen zusammenarbeiten, aber die Geschäftsführung, ach, die braucht noch was am Preis und wir haben da gerade eine interne Policy mit einem Sparprogramm 2030, da brauchen wir noch 7%, Sie müssen sich bücken. Ja, das sage ich ja alles klar, okay, mache ich. Ich meine, mache ich heute nicht mehr, aber ich glaube, dass viele Verkäufer da naiv sind und sagen, naja gut, wenn sie ein Sparprogramm haben, dann müssen wir was am Preis machen. Ne? Bullshit.
Wie findest du, argumentiere niemals mit einem Idioten?
Ja, ich finde, das ist natürlich auch ein griffiger Spruch, ist natürlich auch schon etwas älter, aber ich mag den Spruch. Nur, das ist in der Verhandlung ja eben ganz, ganz schwer. Verhandle nicht mit einem Idioten. Warum? Weil du musst ja mit ihm verhandeln. Du musst ja mit einem Menschen verhandeln, den du unter Umständen als Idioten abtust. Der Spruch ist trotzdem gut, auch wenn du mit jemandem verhandeln musst. Der Spruch, den du ja jetzt nennst, argumentiere nie mit einem Idioten oder bei einem Idioten, der bezieht sich auch aufs Privatleben. Und das stimmt da ja auch. Aber wenn du jetzt eine Verhandlungssituation im Job hast, dann musst du ja argumentieren und verhandeln. Und das genau ist der Punkt. Argumentieren musst du eben nicht immer. Du musst verhandeln, aber nicht argumentieren. Argumentieren bedeutet, das Argument bringt das Argument und das Argument bringt. Und Matthias Schranner, glaube ich, war es, der mal gesagt hat, das Letzte, was du machen sollst in einer Verhandlung, ist, an die Vernunft deines Gegenübers zu appellieren und mit klaren, guten Argumenten zu kommen, also mit sachlich fundierten Argumenten. Ja, was heißt das? Das heißt, dass dein Gegenüber ganz oft klaren, guten, sachlich, blitzsauberen Argumenten gar nicht so zugetan und zugewandt ist. Es geht um Emotionen. Und da wollen Kunden oder Lieferanten oder Einkäufer eben nicht hören, jetzt bleiben Sie mal logisch, jetzt müssen wir noch mal vernünftig bleiben. Das wollen Menschen nicht hören. Also von daher, ich glaube, ich bin auch so. Ich will in gewissen Situationen, wenn ich von etwas überzeugt bin, nicht unbedingt sachlich, rational, vernünftig handeln. Ne? Und deswegen finde ich den Spruch gut.
Ich habe noch einen schönen Spruch.
Ja.
ich habe ihn von dir.
Oh Gott.
Ich habe ihn von dir.
Achso, nee, dann ist er gut. Dann ist er bestimmt gut.
Ja. Ja. Man bekommt nicht, was man verdient. Man bekommt, was man verhandelt.
Ja, der ist nicht von mir. Ich weiß nicht,
ob ich von dir gehört.
Ja, das mag sein. Ja, der ist ein schöner Spruch. Genau. Du bekommst nicht das, was du verdienst, sondern das, was du verhandelst. Gerade in den Gehaltsverhandlungen immer ein schön griffiger Spruch, was Menschen klar wird. Weil es so ist. Deswegen gibt es ja auch Gehaltsanomalien in jeder Firma, weil jeder eben das bekommt, was er verhandelt und nicht das, was er verdient. Ne? Übrigens auch gerade ein Problem in unserer, glaube ich, allerersten Podcast-Folge haben wir das thematisiert, dass gerade viele Menschen glauben, hey, ich bin gut, der Chef wird es schon sehen, ich bekomme schon irgendwann das, was ich verdiene. Nein, bekommst du nicht. Du bekommst das, was du verhandelst. Ne? Also glaube nicht alles, was du denkst. Ja. Übrigens, da finde ich auch nochmal einen schönen Spruch, wo wir gerade eben beim Thema waren, Verhandlungsführung. Für mich ein Leitspruch in der Verhandlungsführung, also in der eigentlichen Verhandlung, ist der Spruch, Fragen öffnen den Geist, Aussagen schließen ihn. Auch für mich etwas, was sehr griffig ist und was den Nagel auf den Kopf trifft, weil es genau darum geht, eben das Gegenüber nicht mit klugen Argumenten, mit Vernunft überzeugen, sondern mit Fragen ihn so weit zu öffnen, dass das Gegenüber die Lösung, den Kompromiss, den Win-Win selber erkennt.
Ich habe einen von meinem Lieblingsautor.
Weißt du? Peter Lustig.
Du bist so blöd. Du weißt es doch. Komm.
Naval Ravikant.
So. Play long-term games with long-term people.
Was hat das mit Verhandlungen zu tun?
Alles. Kann doch nicht sein. Das musst du doch verstehen.
Ja.
Das muss doch ankommen bei dir.
Wie war das? Musst du doch verstehen. Wenn du 180 fährst, ne? Wenn du 130, musst du doch auch so sehen. Erklär ihn.
Fluch des Wissens, ne? Können wir gleich auch nochmal drüber sprechen.
Ja. Ja, Curse of Knowledge auf Englisch.
Genau. Ja. Ja, also im Grunde geht es darum, such dir Leute aus, mit denen du langfristig zusammenarbeiten kannst und mach langfristig Geschäfte mit denen. Also,
ja.
Da geht es um das Thema Customer Lifetime Value, glaube ich. Also, so interpretiere ich es. Ne? Also, jeder kennt das vielleicht im Business, dass es Kunden gibt, die vielleicht im ersten Moment, jetzt vielleicht ist nicht das der absolute Monster-Deal, aber auf Jahre, auf Jahrzehnte gerechnet, sind die einfach ein unfassbar guter Kunde. Ne? Und mit denen kannst du langfristig arbeiten, mit denen kannst du auch mal Krisen durchlaufen. Die sind nicht sofort weg, die wollen Long-Term-Games mit dir spielen, langfristige Spiele, ne? Und sind bereit, auch Bodenwellen mitzumachen. Und das muss man halt suchen. Also Leute, die bereit sind, langfristige Beziehungen einzugehen und dann spiele auch langfristige Spiele mit denen und versuch die nicht im ersten Zug über den Tisch zu ziehen, sondern mach halt langfristige Sachen daraus.
Finde ich sehr gut und ich möchte es direkt kontern mit einem Spruch von John Maynard Keynes, auch auf Englisch, einem nachfrageinduzierten Volkswirtschaftler, der gesagt hat, on the long run we are all dead. Weil du gerade long run sagst, ist mir das durch den Kopf geschossen. Ich finde den Spruch gut von Keynes, on the long run we are all dead. Ja, also worüber machst du dir Sorgen? Auf lange Sicht sind wir eh alle tot. Ist nochmal so auf der Meta-Ebene. Ich wollte es einfach nur mal zum Besten.
Finde ich gut. Ja, dann kann ich noch sagen: Spiel dumme Spiele, gewinn dumme Preise. Das ist auch von Naval Ravikant.
Halleluja. Also, ich bin froh. Also, ich muss sagen, ich bin froh, dass ich dich kenne. Dass ich hier an deiner Weisheit lutschen darf. Das macht mich stolz. Ehrlich.
Ja, aber das ist doch ein guter Spruch.
Hast du recht. Und jetzt kommt noch ein Spruch von, ich glaube, von Limbeck. Ich weiß nicht, ob es Limbeck war. Ich schreibe den Spruch Limbeck zu. Ich finde ihn gut. Also nicht Limbeck. Limbeck ist auch okay. Ja, aber was ich gut finde, ist den Spruch. Und zwar, langfristig schlägt der Fleißige immer das Talent. Mhm. Ja, das sage ich auch oft in meinen Trainings. Warum? Weil viele Verkäufer faul sind. Das ist leider so. Ich weiß, dass jetzt viele sagen, nein, ich nicht. Nein, das muss ich auch revidieren, was ich gerade gesagt habe. Viele Verkäufer, Verkäuferinnen sind Schlitzohren und sind bequem, aber sind nicht faul. Das, glaube ich, muss ich etwas korrigieren, weil ich kenne sehr viel fleißige Verkäufer, aber sie sind Schlitzohren, was das Einsparen von Arbeit betrifft. Und hier kommen wir wieder zum Thema Vorbereitung. Und in der Vorbereitung erkennst du den Gewinner, ja. Und ich glaube, langfristig schlägt der fleißige Talent. Ich habe viele Verkäufer in meinem Leben gesehen, die waren nicht talentiert. Das waren keine konzilianten Sprüchereißer. Das waren eher introvertierte Typen. Und die haben viele, viele Verkäufer, viele extrovertierten, talentierten Verkäufer hinter sich gelassen. Ganz einfach, weil sie fleißiger waren.
Da passt. Ich muss ihn, du weißt, ich liebe ihn. Naval Ravikant möchte ich da wieder hervorbringen. Sei ungeduldig mit deinen Handlungen, aber geduldig mit den Ergebnissen. Finde ich auch herrlich.
Stark, ne? Stark, also, ja, finde ich gut.
Marschiere, schreib Angebote, mach Termine, ne? Und sei geduldig mit den Ergebnissen. Da gibt es ja auch diesen Spruch, die Menschen, wie war das, die Menschen überschätzen, was in einem Jahr möglich ist und unterschätzen, was in 10 Jahren möglich ist.
Ja, ja. Delayed return, immediate return.
Ne, das hat mich getriggert mit dem Englischen, ne? Das musste das.
Ja, also, ja, weil das ist von cool, James, ne? Clear. Von James Clear, die sofortige Belohnung und die Langfristbelohnung. Mhm. Delayed Return und Immediate Return. Außerdem sind unsere Hörerinnen und Hörer so intelligent, dass die das alles auch übersetzen können. Nils, du unterschätzt unsere Hörerinnen und Hörer. Ja. Aber finde ich einen schönen Spruch und finde ich auch gut, gerade so was Lebensweisheiten betrifft, ist das ein schönes Bonmot. Übrigens, was Lebensweisheiten angeht, möchte ich dir jetzt meinen Lieblingsspruch angedeihen, Nils, und unseren Hörerinnen und Hörern. Und ich finde den sogar so geil, den Spruch, dass ich ihn mir habe ausdrucken lassen. Bei mir hängt er hier an der Wand mit einem Rahmen, der sogar Theaterglas hat, Museumsglas hat. Ja, so viel habe ich da rein investiert in diesen Spruch, weil ich den so unfassbar stark finde. Er ist von Anthony Robbins. Die Hörerinnen und Hörer werden ihn vielleicht kennen, Anthony Robbins. Trainer aus den USA. Ich würde sagen, der bekannteste, der erfolgreichste Trainer der Welt. Und ich bringe ihn mal auf Deutsch, den Spruch, weil ich ihn einfach unfassbar stark finde. Es sind nicht deine Lebensumstände, die dein Schicksal bestimmen. Es sind deine Entscheidungen. Nochmal, es sind nicht deine Lebensumstände, die dein Schicksal bestimmen. Es sind deine Entscheidungen. In diesem Spruch steckt für mich unfassbar viel Selbstverantwortung. Ja? Also schieb's nicht aufs Wetter, schieb's nicht auf den Markt, schieb's nicht auf den Chef, schieb's nicht auf die Firma. Schieb's auf deine Entscheidungen. Viele Menschen treffen scheiß Entscheidungen in ihrem Leben und wundern sich, dass sie scheiß Ergebnisse bekommen. Nach einem Jahr, nach 2 Jahren, nach 2 Monaten, egal. Aber sie schieben es dann auf die Umstände, auf was weiß ich was. Und ich glaube, Gewinner erkennst du daran, dass sie Entscheidungen treffen und dann eine Zeit lang später auch die Ergebnisse bekommen. Es geht einher mit dem, was du eben gesagt hast. Und deswegen, weil ich bin selber jemand, ich schiebe gerne auch mal mein Leben aufs Schicksal. Ja, ach, da hast du Pech gehabt. Ach, Corona, scheiße, jetzt bin ich arbeitslos. Ja, und ich glaube, dass das einfach eine Loser-Strategie ist. Es sind nicht deine Lebensumstände, die dein Schicksal bestimmen. Es sind deine Entscheidungen. Ganz, ganz oft stimmt dieser Spruch.
Schön, guter Spruch. Ja. Aber das, also, ich muss das jetzt natürlich toppen. Also wenn du sagst, du hast den Spruch hinter Theaterglas verewigt. Ne? Also,
Museumsglas.
Ja. Du kennst ja die Leute, die sagen, ich habe einen Polizisten gesehen, der andere sagt, ich habe einen erschossen. Ne? Hauptsache einen draufsetzen. Genau. Ne? Ja, genau. So ist es bei mir auch. Ne? Mein Lieblingsspruch steht bei mir auf dem Arm. Ne? Also, guck mal, ich schalte jetzt die Kamera. Die Zuhörerinnen und Zuhörer können ihn nicht sehen. Aber das ist mein Lieblingsspruch. Recht banal im ersten Moment. Und zwar steht da, enjoy the show. Und zwar ist meine Theorie oder mein Gedanke ist, dass im Grunde fast alle Menschen in irgendeiner Form eine Rolle spielen. Also man spielt einfach eine Rolle. Ne? So, in die wirst du reingeboren, das ist vielleicht beruflich so. Ne? Also im Grunde so richtig echt, so richtig real, so richtig nackt offenbarend ist im Grunde keiner. Und jeder spielt irgendwie eine Show, ne? Und jetzt sind wir hier so ein Bakterium, was auf so einer Kugel sitzt, die irgendwie durchs Universum fliegt. Keiner weiß genau warum. Ne? Haben uns so ein paar Regeln gemacht. Im Grunde, du hast gerade eben gesagt, irgendwann machen wir alle die Knöpfe zu und dann war's das. Ne? Genieß doch einfach die Show. So, das ist eine geile Show, die wir hier haben. Es macht Spaß. Mein Leben ist doch auch cool. So, weißt du, und man macht sich wegen so einem Scheiß Gedanken, dass ich mir immer sage, und ich habe es so prägnant, dass ich mir auf dem Arm abstehen lassen, ist das bei mir hängen geblieben. Genieß es einfach. Genieß die Show, guck dir es an, so, bumm. Und das ist mein Spruch. Und der passt im Idealfall auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Genießt nicht nur die Show da draußen, sondern im Idealfall genießt ihr auch hier unsere kleine Show, unseren Podcast. Und wenn euch das gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung, über Feedback, über Kritik, über Wünsche, über Fragen, sehr gerne über sämtliche Social-Media-Kanäle. Ich würde sagen, wir machen eine Schleife dran. Daniel, wir haben viele Sprüche gehört, dein Lieblingsspruch, mein Lieblingsspruch. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich danke dir.
Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Mach's gut, ciao.